Sie hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der nach der unfreiwilligen, aber durchaus nicht unentspannten Zwangspause wegen einiger Krankenhauswochen den Peter Maffay-Hit von den 7 Brücken, über die man angeblich gehen muss, etwas umdichten möchte. Auch mit 19 kannst du durchs Leben gehen. Hat alles nichts genutzt, letztendlich musste doch das Chirurgenmesser ran. Das Bakterium, das ich mir bei Auslandsdreharbeiten in eine Fußwunde eingeladen hatte, ließ sich aus den Knochen einfach nicht vertreiben. Moral der Geschichte, speziell für Reiseprofis: Versuchen Sie es gar nicht, Held zu spielen und Miniwunden gegenüber den Ärzten zu ignorieren. Sie ahnen nicht, wie schnell sich aus einer vermeintlichen Bagatelle ein kapitaler Ärger entwickeln kann. Anyway, ab heute gibt es wieder das Reiseradio mit immer noch bandagiertem Fuß, aber hoffentlich klarem Kopf und wieder sehr informativen und dabei ziemlich vergnüglichen Interviews. Meine TUI ist unser erstes Thema, das neue Portal, das der Reisekonzern extra für seine Kunden eingerichtet hat und das auch nur Sie mit Passwort nutzen können. Es ist sozusagen die virtuelle Grabbelkiste mit allen möglichen Informationen für die gerade gebuchte Urlaubsreise. Das Konzept klingt geradezu bestechend, zumindest für den Teil der Bevölkerung, der keine Berührungsangst hat vor dem Computer. Und es hat Potenzial, einmal für den Inhalt, der fast unbegrenzt erweiterbar ist, stets topaktuell, aber eben auch für die Marketing-Experten, denen ja so langsam schwant, wie viel Zusatzgeschäft man noch mit Menschen machen kann, die sich bereits auf ihren gebuchten Urlaub vorfreuen. Was meine TUI schon kann und was sie einmal können soll, darüber sprach ich mit Andreas Kastorf, dem Leiter des operativen Marketings. Wer einmal am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens einschwebte und einen Lufthansa-Anschlussflug im Terminal 1, Gate A70 oder so erreichen musste, der weiß, dass man danach nicht nur am Rande des Nervenzusammenbruchs, sondern je nach Handgepäckgröße auch der Erschöpfung sein kann. Wie schön wäre es da doch, mit einer Luxuslimousine direkt am Flugzeug abgeholt zu werden, sanft einen Zwischenstopp an der VIP-Shampoos-Theke einlegen zu können und trotzdem individuell eskortiert noch vor dem Öffnen des Gates bereits in den Flugsitz des Anschlussfluges zu sinken. Dass es so eine Sonderbehandlung nicht nur für die ganz Wichtigen oder zumindest Berühmten und Reichen gibt, wissen die wenigsten. Jeder, naja, fast jeder, kann es sich leisten und buchen. Ich sprach darüber mit der Leiterin des VIP-Service, Bärbel Storch. Aller Voraussicht nach ist auch dieses Jahr wieder ein Rekord für Berlin. Weit über 20 Millionen Übernachtungen dürften es schon werden. Das ist mehr, als manche Urlaubsländer verzeichnen an deutschen Gästen. Und dabei repräsentiert diese Zahl nur einen Teil der Berlin-Besucher. Viele werden nämlich gar nicht erfasst, weil sie eben nicht in offiziellen Hotels oder Pensionen absteigen, sondern in Privatunterkünften nächtigen. Das kleine Apartment oder sogar das eigene Zimmer in einer großen Wohnung ist vor allem bei jungen Leuten ein Megatrend. Preiswert, individuell, mittendrin und oft sogar mit persönlichen Erlebnistipps vom Gastgeber. Der internationale Big Player bei den Privatunterkünften ist Airbnb. Was hinter der erfolgreichen Plattform steckt, darüber sprach ich mit Lena Sönnigsen, der Öffentlichkeitsarbeiterin des ehemaligen Luftmatratzen-Start-ups. Egal wie man es dreht und wendet, die Sommersaison ist eine, die man in der Schweiz möglichst schnell zu den Akten legen möchte. Da gab es wegen Franken, Klammer auf teuer, und Wetter, Klammer auf gruselig, schmerzhafte Einbrüche in den letzten Monaten. Die Hoffnung liegt also ganz klar auf dem Winter, der zumindest aus Skifahrersicht wegen der Höhenlage und Schneesicherheit relativ konkurrenzlos ist in Europa. Und da wundert man sich etwas über den Mut der Schweizer Marketingprofis, ab nächster Woche mit einer Kampagne an die Öffentlichkeit zu gehen, die eben nicht den Skifahrer ansprechen soll, sondern den Genuss-Winterurlauber, der einfach nur sitzen will, ein wenig wandern, Jagertee trinken und dem Rieseln des Schnees zuschauen. Exklusiv vor Start der Werbeaktion sprach ich mit Thomas Fetsch von Schweiz Tourismus über die Beweggründe zur Entschleunigung. So, das soll es erstmal gewesen sein für das erste Reiseradio nach der C-Ab-Zwangspause. Ich hoffe, Sie haben wieder viel Spaß beim Hören bei den Themen, die ja alle was mit Reisen zu tun haben. Ich muss ja zugeben, auch ich habe mich letztens verführen lassen, eine Flugbuchung auf einer Internetseite aus dem Reich des Bösen zu tätigen. Und mal abgesehen von der Tatsache, dass ich mich nervig durch das Ignorieren von allen möglichen Schnick-Schnack-Zusatzleistungen klicken musste, am Ende noch eine horrende Servicepauschale aufgebrummt bekam, die vorher beim angeblichen Endpreis natürlich nirgendwo erwähnt war, nur eine Reservierungsbestätigung als E-Mail erhielt, aber keine verbindliche Buchung, die dafür allerdings mit Hotelangeboten gespickt, war ich dann doch etwas erstaunt, am Freitag plötzlich einen Anruf aus Leipzig zu bekommen. Die Dame klang besorgt. Man habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich kein Sicherheitspaket zum Flug gebucht hätte. Ob ich mir darüber klar sei, was das bedeuten könnte? Also spätestens da war ich kurz vor dem Explodieren. Dass ich 10 Tage nach der Buchung noch immer keine verbindliche Buchungsbestätigung besaß, das störte sie übrigens gar nicht. So etwas nenne ich nicht Kundenservice, sondern Horror vor dem Reiseantritt. Und es ist hoffentlich genau das Gegenteil von dem Versuch der TUI mit dem neuen Serviceportal Meine TUI, ihre Gäste künftig optimal nach der Buchung an die Hand zu nehmen. Ich sprach darüber mit dem Verantwortlichen aus Hannover, Andreas Kastorf.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Andreas Kastorf, mein Auto, meine Yacht, mein Haus, meine TUI. Na gut, das letzte hat vielleicht nicht so einen ganz großen Protzwert, aber hoffentlich doch einen Nutzwert.
Der Nutzwert ist, glaube ich, hier entscheidend. Mit meine TUI haben wir gerade ein Serviceportal in den Markt geschoben, um dem Kunden alle relevanten Informationen, die er für seine Reise braucht, an einer Stelle zur Verfügung zu stellen.
Das hört sich jetzt erstmal, wie gesagt, sehr schön marketingmäßig auf einen Satz reduziert an. Was an Urlaubsvorfreude finde ich denn hinter dem Türchen?
Das war jetzt tatsächlich sehr stark komprimiert. Hinter diesem Türchen finden Sie alle Informationen zu Ihrem Urlaub. Das geht los mit erstmal der Darstellung des Reiseverlaufs. Was gehört eigentlich alles dazu? Mit welcher Airline fliege ich? Was habe ich dort gebucht? Wie sind die Gepäckbestimmungen dieser Airline zum Beispiel? Gehen wir weiter auf das Hotel. Wie sieht das Hotel aus? Gibt es vielleicht auch ein 360-Grad-Video davon? Wie sehen die Zimmer aus? Welche Fotos gibt es alles für dieses Hotel? Natürlich kann ich mir das auch über Google oder Street View dann anschauen. Ganz wichtig war auch die Frage, welche Zollbestimmungen gelten eigentlich für mein Reiseland? Welche Impfbestimmungen sind notwendig? Der Währungsrechner hilft mir, einfach mal durchzukalkulieren oder zu wissen überhaupt, welche Währung ich mitnehmen muss. Ganz spannender Punkt auch das Thema Point of Interest, was wir auf einer Karte darstellen. Das heißt, ich sehe auf der Karte, wo liegt mein Hotel und kann mir auch anschauen, was gibt es dort in der Nähe. Sehenswürdigkeiten, aber zum Beispiel auch Restaurants oder andere Dinge. Die sind nicht nur einfach dargestellt, sondern ich finde auch die Adresse, ich finde eine Beschreibung dieser Sehenswürdigkeiten, vielleicht auch die Öffnungszeiten, je nachdem, um was es sich handelt. Und auch hier, um diese ganze Technik zu verstehen, an diesem Beispiel, diese Daten werden tagesaktuell gehalten.
Gut, jetzt haben wir ganz viel gehört. Vieles bedarf ein bisschen der Nachfrage. Wenn ich jetzt höre, da sehe ich mein Hotel, wie es aussieht und mit Videos und 360-Grad-Bildern. Nun habe ich ja schon gebucht. Ich hoffe, ich habe das doch vorher gesehen, sonst würde ich es doch nicht buchen.
Ja, natürlich. Solche Informationen über das Hotel finden Sie, jetzt hatte ich fast gesagt, im Katalog. Nein, im Katalog finden Sie dann einen Hinweis auf eine entsprechende Internetseite, wo diese Informationen natürlich schon für die Buchungsentscheidung zusammengetragen sind.
Gut, also hier bekomme ich noch ein bisschen mehr. Das ist vor allen Dingen der Reiseablauf. Und ich sag mal, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die TUI wird doch sicherlich versuchen, mich dann auch in dieser Urlaubsvorfreude abzuholen und sagen, wollen Sie nicht noch einen Mietwagen buchen? Wollen Sie nicht noch dies und jenes und noch einen Ausflug obendrauf?
Natürlich, wir wollen, dass Ihr Urlaub perfekt wird. Und wenn dazu noch ein Mietwagen gehört,
zufällig,
das ist völlig in Ordnung, dann wollen wir den hier auch anbieten. Das tun wir dann auch. Immer mit Zusammenarbeit mit dem Reisebüro, das Sie gebucht haben an der Stelle. Das finde ich aber auch durchaus auch ein legitimer Ansatz. Es muss rundherum ein perfekter Urlaub sein. Und ob Sie das jetzt im Zielgebiet machen oder vielleicht schon zu Hause, hat durchaus viele Vorteile, weil die Buchung zu Hause in der Regel immer deutlich günstiger ist als auch vor Ort.
Sie haben das Wort Reisebüro eben gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sonst würden die Reisebüros bei Ihnen schon wutschnaubend vor der Tür stehen. Wenn ich meine TUI aufmache, also mit meinem Passwort, alles das, was ich dort buche, wird für das Reisebüro provisioniert.
Also ganz wichtig ist, das ist ein Tool der TUI, das hat nur die TUI. Aber alles, was dort passiert, passiert immer gemeinsam mit dem Reisebüro, bei dem Sie Ihre Reise gebucht haben. Dieses Reisebüro wird permanent mit angezeigt, ist auch wichtig, weil das ist Ihre Kontaktadresse, mit der wollen Sie auch in Kontakt bleiben. Das Reisebüro weiß die ganze Zeit, was wir dort tun und machen. Und wenn Sie sich zum Beispiel für einen Mietwagen entscheiden, dann kriegt das Reisebüro hier volle Provision auf den Mietwagen.
Kommt noch ein bisschen die Frage nach dem Look and Feel meiner TUI. Die TUI ist ja groß. Sie hat auch ein paar Marken unterhalb der TUI, die teilweise sehr exklusiv sind. Nehmen wir mal Airtours. Kriegt dann ein Airtours-Kunde auch dann meine TUI oder was bekommt er? Bekommt er die Seite in schwarz?
Also da leben wir ganz klar die unterschiedlichen Marken. Wenn Sie bei Airtours buchen, dann buchen Sie bei mein oder dann bekommen Sie die Seite meine Airtours und zum Beispiel bei 1-2-Fly würden Sie dann auf mein 1-2-Fly kommen.
Ja gut, die würden wahrscheinlich auch meine TUI akzeptieren.
Aber es macht schon Sinn, in Marken zu denken hier.
Na, ich glaube, der 1-2-Fly-Kunde würde lieber einen TUI-Anhänger an seinem Koffer bekommen. Ist gut. Wir haben Informationen, wir haben die Möglichkeit, Dinge dazu zu buchen. Sie sagen, wir haben auch einfach Informationen, wo wir ganz altruistisch sind und einfach so mit Zusammenarbeit mit einem Reiseführerverlag oder mit einem Kartenverlag Informationen bieten, die uns nichts bringen, die einfach nur schön sind für den Kunden. Wie stark soll es denn sein, dass man dort wirklich Dinge findet, die man dazu buchen kann? Zum Beispiel Ausflüge.
Also bei nichts bringen würde ich gerne kurz einhaken, weil am Ende des Tages leben wir davon, dass die Urlauber begeistert zurückkommen und sagen, das war ein schöner Urlaub. Das ist ein sehr emotionales Gefühl. Das heißt, alles, was wir an Informationen oder auch an Dingen beitragen, und dass es ein schöner Urlaub wird, zählt letztlich darauf ein, dass der Kunde wieder TUI bucht. Von daher haben wir schon was davon, dass diese Informationen da sind. Natürlich werden wir auch in gewisser Form ein Upselling machen, aber diese Plattform lebt davon, dass sie am Ende des Tages einen Nutzen für den Kunden darstellt und kein Gutscheinverteilservice oder so etwas wird. Damit würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden.
Na, ich warte mal, wie lange es dauert, bis Nivea oder irgendwie ein Fotodienst bei Ihnen auftaucht und ein Sonderangebot macht.
Damit ich jetzt die Wette gegen Sie nicht verliere. Ich habe nicht gesagt, dass wir das grundsätzlich nicht machen. Ich habe nur gesagt, der Service-Gedanke und der Wert des Kunden muss im Vordergrund stehen, weil das für uns ein ganz wichtiges Tool ist, um den Kunden davon zu überzeugen, dass der Veranstalter TUI einen wirklichen Mehrwert liefern kann. Und das Gefühl müssen wir bei dem Kunden erhalten.
Nun haben wir momentan die Situation, dass die Seite eher so eine Happy-Peppy-Seite ist, also die schönen Dinge des Urlaubs darstellt. Ist denn daran gedacht, dass meine TUI dann auch das Portal ist, wo ich zum Beispiel Kriseninformationen bekomme, die meinen Urlaub betreffen, weil Flüge verschoben werden müssen wegen Streiks oder weil am Urlaubsort selbst irgendetwas passiert, dass ich da Informationen bekomme? Ist da auch so eine Art zweiseitige Kommunikation gedacht?
Also meine TUI ist der Einstieg in eine intensive Kundenkommunikation. Vor der Reise, während der Reise denken wir auch massiv drüber nach, wird auch passieren. Inwieweit es für Krisenfälle genutzt wird, auch darüber machen wir uns Gedanken. Da muss man aber auch schauen, was dann das richtige Informationsmedium ist. Da gibt es auch unterschiedliche Überlegungen im Konzern. und auch Lösungen, die wir gerade anstreben. Aber am Ende des Tages, meine TUI soll perspektivisch natürlich auch im Urlaubsort genutzt werden können.
Das heißt, es wird auch offline verfügbar gemacht, denn am Urlaubsort könnte es ja relativ teuer sein, wenn ich an meinem iPad jetzt online gehe und nicht gerade irgendwie ein kostenloses WLAN dort habe.
Ich würde heute noch keine klaren Lösungen jetzt anbieten, wie es genau aussehen wird, aber genau diese Fragestellung haben wir im Kopf. Und das, was wir heute jetzt in den Markt geschoben haben, ist schon hochkomplex, auch technisch. Wir sind damit noch lange nicht am Ende unserer Vorstellung und werden es auch entsprechend weiterentwickeln, so dass es auch ein Service auch für den Kunden im Zielgebiet darstellt. Das heißt auch bezahlbar ist.
Und wird es auch eine Meckerecke geben in meinen TUI, wo ich eine Reklamation direkt eintragen kann?
Wenn ich von Kundenbeziehungsinstrument spreche, dann muss ich die guten wie die schlechten Seiten damit einbeziehen.
Jeder von uns viel Reisenden würde sicher der These zustimmen, wenn es einen besonders nervigen Ort gibt bei einer Reise, dann siegen mittlerweile die Flughäfen. Endlose Wege, weil die neue Konzeption eher Shoppingcenter mit angeschlossener Landebahn bauen lässt, unsägliche Sicherheitskontrollen und überall Zeitfresser ohne Ende. Der Duft der weiten Welt, der hat sich endgültig verflüchtigt. Wie schön wäre da doch eine wirkliche, entspannte Fast Lane. Klar, die gibt es zumindest teilweise, wenn man an den Airline-Schaltern eincheckt, vor denen der rote First-Class-Teppich liegt. Aber trotzdem läuft man auch mit dem superteuren Ticket überwiegend in der Herde. Was nur wenige wissen, ist, dass man sich für einen relativ bescheidenen Preis eine VIP-Behandlung erkaufen kann, die einem Betüteln eines Staatsgastes oder Superpromis in nichts nachsteht. Bärbel Storch vom VIP-Service des Frankfurter Flughafens lüftet das Geheimnis.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Frau Storch, wir sitzen jetzt hier am Frankfurter Flughafen. Würden Sie meiner These zustimmen, dass Fliegen heute nicht mehr unbedingt ein Quell der Lebensfreude ist, zumindest solange man nicht in der Maschine sitzt?
Leider muss ich dem also zusprechen. Man kann es sich aber angenehmer machen, dass die Lebensfreude ganz schnell wieder kommt.
Ich dachte mir, dass Sie sowas sagen. Wir sitzen ja noch gerade in einer Lounge und haben hier einen VIP-Service zum Flugzeug, was natürlich ein extremen Protzwert hat, muss ich natürlich schon zugeben.
Den Protzwert, den sehe ich eigentlich gar nicht so vordergründig. Es ist die Qualität, die Sie erfahren. Als Mensch, der Service gerne hat, der weiß, dass ein Service, der die Reise erleichtert, der einen Mehrwert darstellt, der zur Entspannung und allgemeinen einfach zum Wohlbefinden beiträgt, das sehe ich nicht als Luxus und als Protz. Das ist Qualität, die sollte sich jeder Mensch gönnen.
Ach, Sie können PR so wunderbar in Worte verpacken. Aber ist es denn nicht so, dass eigentlich die Flughäfen der Garant für Ihren Geschäftserfolg sind? Denn sie werden immer unübersichtlicher, sie werden immer hektischer, sie werden immer nerviger. Das heißt, der VIP-Service ist quasi eine zwangsweise Folge davon, zumindest für die, die ein paar Mark, ein paar Euro übrig haben.
Also zwangsweise würde ich nicht sagen. Sehen Sie, der heutige Fluggast, der weiß, was ihn an einem Flughafen weltweit, egal wo er ihn nutzt, erwartet. Und er kennt die Größenordnungen der Flughäfen und er weiß auch, dass er nicht alleine dort ist. Aber ein Service, den wir vorhalten, den VIP-Service am Frankfurter Flughafen, der ist etwas, was dem Kenner oder demjenigen, der bereits den Qualitätsanspruch an sich hat, natürlich bekannt ist. Aber wir tun sehr viel dafür, um diesen Service zu propagieren. Denn jeder, wirklich jeder Fluggast kann sich diesen Service käuflich erwerben, das heißt buchen, so wie wenn sie ein Hotelzimmer buchen. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, mit welcher Airline der Fluggast fliegt, völlig unerheblich in welcher Buchungsklasse. Und es interessiert uns überhaupt nicht, in welchem Status er ist. Und dies kann er buchen bei ankommend, abfliegend oder im Transitaufenthalt hier in Frankfurt. Und das ist schon etwas, wo ich also nur sehr empfehlen kann, weil es tut einfach gut. In der Hektik des üblichen Terminalbetriebes ist das etwas ganz Wunderbares.
Gut. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt ein 9,99 Euro Ryanair-Ticket haben. Das ist natürlich ein doofes Beispiel, weil Ryanair fliegt ja nicht ab Frankfurt. Aber nehmen wir Air Berlin, ist ja eine wunderbare, eine wunderschöne, eine sehr sympathische Airline. Also für 29,95 ohne Nebenkosten habe ich das Schnäppchen für einen innerdeutschen Flug. Was darf ich denn oben drauflegen, um dann diesen perfekten Service von Ihnen zu bekommen?
Um diesen perfekten, wirklich angenehmen und wohlempfindenden Service genießen zu können.
Muss ich jetzt einblenden, Dauerwerbesendung?
dürfen Sie. Wissen Sie, ich bin geschult. Ich glaube, es gibt Kollegen, die rhetorische Schulungen geben. Vielleicht habe ich von denen etwas gelernt. Nein, also Sie müssen für die erste Person 298 Euro netto bezahlen. Und wenn Sie in Begleitung von 1, 2, 3 weiteren mitfliegenden Gästen sind, die zu Ihnen gehören, dann muss jeder dieser begleitenden Gäste noch weitere 110 Euro bezahlen. Das sind Nettopreise, dazu kommt noch die Mehrwertsteuer. Dies entweder pro Abflug oder pro Ankunft oder pro Transitaufenthalt. Transitaufenthalt sollte oder muss, um als dieser zu gelten, innerhalb eines Tages sein, also von morgens um 5, wann die ersten Flieger kommen, bis abends um 23 Uhr.
Muss ich mir doch noch einen Cocktail bei Ihnen mixen lassen, damit ich auf meine Kosten komme. Aber es sind ja anscheinend nicht zu wenige, die das buchen. Denn ich habe also mit wahnsinniger Verwunderung eben gelesen in einem der Unterlagen, über 20.000 nehmen das schon in Anspruch.
Es sind 25 mittlerweile, die das in Anspruch nehmen, aber das werden Sie nicht merken, wenn Sie bei uns sind. Wir sind äußerst bedacht darauf, dass Sie Ruhe und Stille genießen und dass Sie also von dem Trubel und der Hektik der Außenwelt hier wirklich abgeschirmt sind. Wenn Sie den Preis hier ansprechen, natürlich ist das eine Summe, die durchdacht sein muss, aber gerade, das empfehle ich immer, nutzen Sie die Möglichkeit der Airlines, wirklich ein günstiges Ticket zu buchen. Denn in Kurzstrecken oder auch manchen Langstrecken ist es eigentlich unerheblich, ob Sie nun einen Platz neben sich frei haben oder nicht. Aber es ist schon sehr wesentlich, dass Sie nicht 3 oder 2 Stunden vor geplantem Abflug da sein müssen, sondern eben nur 1 Stunde, wie bei mir. Und etwas anderes, was ich gerne ansprechen möchte, dieser Preis ist wirklich in Relation zu setzen mit dem Ticketpreis und eben unserem Service. Aber sollten Sie mit Ihrem Auto ankommen und sind jetzt beispielsweise eine Woche unterwegs, Sie fliegen montags ab und kommen sonntags bei mir wieder an. Dann können Sie Ihr Auto bei mir parken, das heißt Valet Parking, und bezahlen dafür 59 Euro für die ganze Woche. Sind Sie 14 Tage weg, dann bezahlen Sie 79 Euro und sind Sie mehr als 2 Wochen weg, dann pro Tag weitere 4 Euro. Das, finde ich, relativiert die Kosten dieses Services schon sehr.
Ja, Service nehmen und noch sparen dabei. Mein Gott, das limbische System wird voll angesprochen. Wenn Sie jetzt so mal Ihre Kunden sich angucken, wie würden Sie die charakterisieren? Was ist da der klassische Kunde? Jetzt sagen Sie nicht jetzt, das ist von 8 bis 80, aber so der klassische Kunde, ist das der Businesskunde oder ist es doch viel der Familienkunde, der, wie Sie gerade sagen, das total toll findet, dass die quengelnden Kinder nicht durch den ganzen Flughafen gescheucht werden müssen, sondern dass man sich hier in Ruhe vorbereitet. Ich frage natürlich nicht ohne Hintergedanken, weil Sie haben ja eine Kooperation mit Aldiana und das ist ja vielleicht nicht der normalerweise klassische Gast für eine VIP-Lounge in dieser Güte.
gerade deshalb haben wir mit Altiana eine Kooperation, weil wir eben Gäste von der Altiana ganz besonders ansprechen oder sie sich angesprochen fühlen. Gerade Familien mit kleinen Kindern fühlen sich natürlich bei uns ganz besonders geborgen. Die Kinder sind hermetisch abgeschirmt in einem abgeschlossenen Bereich. Die Eltern können schon, vor dem sie im Flugzeug sind, aufhören, unentwegt auf die Kinder aufzupassen. Was?
Wir haben hier einen schalldichten Raum für die Kinder.
Nein, das nicht, aber sie sind einfach so abgeschirmt, dass sie nirgends hin können. Die Kinder können nicht raus. Also sie können sie ruhig mal laufen lassen und durch die Lounges sausen oder mit uns.
Freuen sich die anderen Lounge-Benutzer natürlich unheimlich.
Es macht unheimlich viel Spaß, wenn wir zum Teil sehen, gerade jetzt in Ferienzeiten, wenn die Kinder auf unseren kleinen Plastikautos, die wir ihnen geben, oder mit unseren Plüschtieren, mit denen sie spielen, oder mit Fliegern, die sie durch die Luft werfen, Freude schon haben und die Eltern dabei genauso entspannt sind und nicht denken müssen, oh Gott, mein Kind stört. Hier stören Kinder nicht, hier stören auch Tiere nicht. Wir betreuen sehr oft auch VIP-mäßig Tiere und das ist für uns eigentlich etwas ganz besonders Schönes, ungeachtet dessen, dass jeder Gast für uns ein VIP ist.
Also kann ich mein Pferd demnächst mitbringen?
Können Sie, gar keine Frage, wir sind spezialisiert.
Ich habe nur ein kleines Spielzeugpferd, ein Glück. Sagen Sie, Sie kennen jetzt so viele Menschen, die allesamt, ich sag's einfach mal, zumindest nicht auf den Euro achten müssen. Das heißt, sie sind ja idealerweise auch prädestiniert dafür, Incoming-Tourismus zu betreiben, denn die bei Ihnen abfliegen, die können auch mal irgendwann zurückkommen und dann irgendwie Luxus hier genießen. Und ich habe da so eine Broschüre hier auf dem Tisch liegen sehen. Ich konnte sie zwar nicht verstehen, weil sie in Russisch ist. Und da prangt das Bild von Ihnen vorne im Vorwort. Und ich sehe nur Luxus über viele Seiten. Was hat das für einen Hintergedanken?
Das ist ein Hintergedanke, der sehr lauter ist, der etwas übermittelt, was ich denke auch übermittelt werden soll. Und zwar gibt es die sogenannten Frankfurter Perlen. Und mit diesen Frankfurter...
Besser als Frankfurter Würstchen?
Sehr viel besser, sehr viel besser und sehr qualitativ hochwertig. Nein, Spaß beiseite. Ich habe die Frankfurter Perlen gegründet, eine Kooperation von Menschen und deren Produkten, die einfach Qualität, Solidität und gewisse Ästhetik oder auch eine Philosophie mit sich bringen. Dazu gehört der Juwelier Friedrich der Goethestraße, dazu gehört die Uhrenfirma Sinn, dazu gehört Dr. Peil mit der Sportklinik in Bad Nauheim, dazu gehört ein Rennsportinstruktor, der nicht nur also Rennstreckentrainings macht, sondern auch die dazugehörigen Autos vermittelt. Dazu gehören eine PR-Agentur, C&C, mit der wir seit langem sehr großartig zusammenarbeiten. Und das sind einfach Menschen, die um mich herum Qualität hier im Rhein-Main-Gebiet anbieten, die zu unserem Service passt. Unser Service ist kein Luxus, unser Service ist Qualität. Und die Menschen, die uns buchen, die wollen Qualität. Und deshalb, warum nur hier? Ich gebe gerne die Empfehlung weiter und vermittle gerne und verbinde gerne Menschen, dass sie mit der Qualität hier im Rhein-Main-Gebiet genauso konfrontiert werden wie bei uns.
Das heißt, Sie sind jetzt so wie im marokkanischen Bazar die freundliche Dame, die sagt, wissen Sie, ich habe da einen ganz tollen Teppichladen um die Ecke.
Ja, nur ich bekomme keine Provision dafür. Ich mache das von Herzen. So wie Sie wissen, komme ich aus der Hotellerie und war dort 20 Jahre lang tätig. Und dieses Service-Gehen ist da so in mir drin. Das mache ich von Herzen gerne. Das ist sehr, sehr schön, Menschen eine Freude zu machen.
Und diese Broschüre in Russisch, das heißt, da kommen nur die ganz lieben und netten Russen zu uns.
Da werde ich ein bisschen kritisch, wenn Sie das mit einem Unterton sagen. Wie ich gerade vermerkte, ich war 20 Jahre lang in der Luxushotellerie und jetzt bin ich seit 7 Jahren hier am Frankfurter Flughafen. Ich habe noch nie in meiner ganzen beruflichen Tätigkeit in diesem touristischen Bereich, jetzt nenne ich einfach mal auch den Flughafen touristischen Bereich, Probleme gehabt mit Russen. Russen sind im Umgang sehr, sehr einfach. Sie wollen einfach nur an die Hand genommen werden. Sie sind froh und dankbar, wenn man ihnen sagt, was man von ihnen erwartet, wenn man ihnen hilft, sich so zu integrieren, wie wir das erwarten, und dann tun sie das auch. Und wenn sie die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, die Russen haben sich total international mit Benehmen, mit Auftreten, mit Erwartungen auch von uns mittlerweile etabliert. Ich habe noch nie Probleme oder Negativerfahrungen mit Russen gemacht.
Ich werde demnächst mal darauf achten, wenn ich im Ferienhotel in der Türkei bin. Danke für das Gespräch. Ich habe es selbst schon mal ausprobiert bei Städtetrips und muss zugeben, dass es eine überzeugende Alternative ist zu austauschbaren Kettenhotels unterhalb der Luxuskategorie. Denn darüber reden wir gleich. Nicht über die Kuschelaufenthalte in den Ritz-Carltons dieser Welt, sondern über das Vermeiden von schmucklosen Zimmern in den angeblichen 3- bis 4-Sterne-Zentralhotels, die dann letztendlich doch irgendwo in der Stadt sind. Die Lösung heißt Privatunterkunft. Am Anfang dachte ich, oh weh, auf welchem Sofa wirst du da enden mit Stau morgens vor der Badezimmertür? Aber die Angst habe ich längst nicht mehr. Es gibt absolut hochwertige Kleinstwohnungen oder auch schnucklige Designzimmer bei interessanten Gastgebern. Und das alles zu äußerst moderaten Preisen. Kein Wunder, dass diese Art des Aufenthalts zu so einem Trend geworden ist, besonders natürlich in den Metropolen der Welt. Der internationale Big Player bei der Zimmervermittlung im Internet ist Airbnb. Bei einer Insider-Party für Gäste und Gastgeber in einem Berliner Fabrikhinterhof traf ich Lena Sönnigsen, die Pressesprecherin der Privatvermittler, und fragte sie nach dem Erfolgsgeheimnis.
Und dann packe ich meinen Koffer. Nützliches für die Reise.
So, ich sitze mit Lena Sönnigsen hier in einem alten Industriegelände von Berlin, mitten in der Mitte. Hier ist eine große Party, weil hier Geheimtipps vorgestellt werden. Geheimtipps, was man in Berlin erleben kann, wenn man nicht die offiziellen Reiseführer benutzen möchte. Und wer dahinter steckt, ist eine Firma namens Airbnb. Also ein Name, den man gar nicht aussprechen kann. Ja, ist natürlich Airbnb. Lena, was heißt das denn? Was steckt dahinter?
Ja, das ist in der Tat ein Name, der in Deutschland immer mal wieder für Verwirrung sorgt, das weiß ich schon. Tatsächlich ist Airbnb die Kurzform für Airbed and Breakfast. Und Airbed and Breakfast, das ist das, was unsere drei Gründer vor ein paar Jahren, nämlich 2008 in San Francisco, gemacht haben. Da war eine große Designkonferenz in der Stadt, alle Hotels waren ausgebucht. Und da haben sie sich, weil sie ein bisschen extra Platz in der Wohnung hatten, gedacht, Mensch, das müssen wir doch irgendwie zu Geld machen können. Und dann haben sie drei dieser sogenannten Airbed, also so dicke Luftmatratzen, die man im Home-Shopping-Kanal kaufen kann, drei dieser Airbeds aufgeblasen und an Messebesucher vermietet, und zwar für $80 die Nacht. Und Ergebnis dieses ganzen Experiments war, dass sie damit nicht nur sehr viel Geld verdient haben, sondern dass sie sehr begeistert waren, was für Leute sie kennengelernt haben. Und das war letztendlich so die Ursprungsidee von dann kurz Airbnb.
Aber von diesen drei Luftbetten ist das Ganze ein bisschen größer geworden. Wie viele Leute übernachten heute pro Nacht?
Ja, das ist in der Tat sehr viel größer geworden. Airbnb wächst, und zwar global. Wir haben jetzt mittlerweile weit über 10 Millionen Nächte vermittelt. Das war so der letzte große Meilenstein, den wir vor ein paar Monaten verkündet haben. Eine weitere ganz interessante Zahl: am 4. August, ich glaube, das war ein Samstag, hatten wir unsere weltweit erfolgreichste Nacht. Da haben weltweit an einem Abend über 60.000 Menschen in einem Airbnb übernachtet. Also man sieht daran, das ist ein Geschäftsmodell, was offensichtlich nicht nur den dreien gut gefallen hat, sondern mittlerweile auch weltweit viele Freunde gefunden hat.
Dann fragt man sich natürlich, wer steckt dahinter? Hinter diesen 60.000 Menschen, die in fremde Wohnungen gehen und da übernachten, sind das alles so junge Leute, Studenten, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Tolle ist, dass es gar keinen typischen Airbnb-Nutzer gibt. Wir merken immer wieder, dass das wirklich eine ganze Bandbreite quer durch die Gesellschaft abdeckt. Das heißt, erstmal sind das Leute aus aller Herren Länder. Wir sind mittlerweile in über 190 Ländern vertreten und entsprechend international sind auch die Reisenden. Und dann sind tatsächlich auch alle Altersgruppen dabei. Das heißt, wir haben Studenten, die mit einem etwas kleineren Budget reisen. Wir haben aber auch durchaus ältere Menschen, die vielleicht schon jahrelang in Hotels abgestiegen sind und die sich sagen, Mensch, irgendwie ist mir das zu langweilig und immer sieht es überall gleich aus und jetzt suche ich mal nach einer etwas individuelleren und einer etwas aufregenderen Reisemöglichkeit, und die landen dann auch in Airbnbs.
Ja, aber seid ihr denn eigentlich nichts anderes als eine normale Zimmervermittlung, oder ist Airbnb etwas anders als die Mitbewerber auf dem Markt?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Geschäftsidee dahinter ist jetzt nicht brandneu. Natürlich hat es schon immer sowas wie Zimmervermittlung oder Ferienwohnungsvermittlung oder so gegeben. Was an Airbnb sehr neu ist, ist, dass man eben ja, letztlich Zugang zu Wohnungen hat, zu denen man früher nicht, in die man nicht reinkam. Also wirklich Privatwohnungen, wo die Menschen vor Airbnb gar nicht darüber nachgedacht haben, die irgendwie mal zu vermieten. Und ein weiterer ganz großer Vorteil ist eben, dass wir global sind. Das heißt, egal wo ich hin möchte, ich muss nicht immer den lokalen Vermittler finden, sondern ich kann das alles über Airbnb abwickeln. Und es ist eben sehr sicher und sehr einfach.
Es ist aber so, dass gerade hier in Berlin zum Beispiel der Hotel- und Gaststättenverband total böse ist auf die ganzen Privatunterkünfte, weil dieser graue Markt den normalen Hotelmarkt kaputt macht.
Also ich glaube, hier muss man sehr genau unterscheiden zwischen dem wirklich gewerblichen Ferienwohnungsmarkt und Airbnb. Airbnb bietet tatsächlich was anderes an. Und zwar sind es, wie ich eben schon sagte, die privaten Wohnungen. Also die Wohnungen, die eigentlich von Menschen bewohnt sind und die vorher so diesem Tourismusmarkt gar nicht zugänglich waren. Wir wissen, dass knapp 90% aller Wohnungen zu diesen sogenannten Primary Homes zu zählen sind. Das heißt, es sind Wohnungen, die nicht irgendwie dem ersten Wohnungsmarkt entzogen werden, sondern die von ganz normalen Berlinern bewohnt sind, die das einen Teil der Zeit vermieten, entweder weil sie ein Zimmer überhaben oder weil sie selber mal unterwegs sind. Und von daher kann man eigentlich nicht davon reden, dass das jetzt den Hotelmarkt kaputt macht. Ganz im Gegenteil, wir sehen, dass ein Airbnb-Aufenthalt im Durchschnitt sehr viel länger ist als ein normaler Hotelaufenthalt und das ist ganz im Gegenteil eher quasi eine Option darstellt, die es vorher noch nicht gab. Dass es also nicht von irgendwas Bestehendem was wegnimmt, sondern eher noch die Möglichkeiten erweitert.
Das heißt, bei Ihnen sind jetzt nicht solche Wohnungsgesellschaften Mitglied, die 20 Wohnungen in einem abgeschrubbelten Haus zu Ferienwohnungen umgewidmet haben und die dann für teures Geld verkaufen?
Also grundsätzlich muss man sagen, Airbnb ist eine Plattform. Das heißt, wir bieten erstmal nur die technische Infrastruktur und auf jedem Marktplatz gilt, je mehr Angebot da ist und je breit gefächerter dieses Angebot ist, umso besser. Das heißt, es kann schon sein, dass es auch solche Anbieter bei uns gibt, aber grundsätzlich auf so einem Marktplatz regelt das die Nachfrage das Angebot. Und wir sehen, dass eben die meisten Reisenden auf Airbnb auf der Suche nach dem individuellen und aufregenden Reiseerlebnis sind und die bevorzugen eben eine bewohnte Wohnung, wo sie einen lokalen Gastgeber kennenlernen, als jetzt ein anonymes Ferienwohnungserlebnis.
Und ist ja auch so, das sieht man jetzt hier auf dieser kleinen Messe, wo eben die 40 Sieger von den Geheimtipps in Berlin sich hier ausstellen und wirklich ganz witzige Sachen dabei und sehr überraschende selbst für einen Berliner. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass dieser Kontakt zwischen Gastgeber und Gast ist, dass man dem auch die Geheimtipps erzählt und versucht, ihm einen sehr individuellen Urlaub möglich zu machen, den man ja so in der normalen Hotellerie nie kriegen kann.
Ganz genau. Also das ist eigentlich so das, was am allerinteressantesten an Airbnb ist und was diesen neuen Tourismus auch sehr nachhaltig und so schön macht. Ich werde eben nicht, wenn ich zum Beispiel nach Berlin komme, von einem Bus an irgendeinem zentralen Platz der Stadt ausgekippt und gehe dann in McDonald's essen und morgens trinke ich meinen Kaffee beim Starbucks, sondern ich bin in einem lokalen Kiez beim lokalen Gastgeber. Das heißt, ich lerne so eine Stadt ganz anders kennen. Ich habe fast das Gefühl, als wenn ich bei Freunden übernachte. Ich habe eine individuelle Wohnung in einer ganz individuellen Umgebung. Ich bin vielleicht in einer kleinen Wohnstraße, wo es gar kein Hotel gibt. Und mein Gastgeber gibt mir im besten Fall tolle Tipps. Entweder kommt er selber mit und sagt, lass uns mal hier und da ein Bier trinken gehen, das ist meine Lieblingsbar. Oder er sagt, da gibt's die besten Brötchen der Stadt. Und genau das, was eben auf kleiner Ebene tagtäglich tausendfach passiert mit Airbnb, das versuchen wir hier das erste Mal so umfassend sichtbar zu machen. Und deswegen haben wir eben unsere Community befragt zu 11 Kategorien. Was ist der beste Geheimtipp für? Und dann sind da so Sachen drin wie das schönste Restaurant für ein Date oder die beste Currywurst oder wo kann man sich mal wieder als Kind fühlen? Und aus diesen Geheimtipps haben wir eben die besten ausgewählt und ein paar stellen hier heute was aus.
Jetzt ist es ja so, Lena, Sie sind ja selbst Gastgeber. Das heißt, die Pressesprecherin von Airbnb vermietet auch Ihre Wohnung, wenn Sie mal nach Hamburg kommen. Haben Sie da keine Sorgen, dass Sie so Ihre Privacy komplett aufgeben?
Nee, überhaupt nicht. Also das stimmt, ich vermiete meine Wohnung in Eimsbüttel immer, wenn ich unterwegs bin und ich bin mit Airbnb im Moment eben sehr viel unterwegs und das war bislang wirklich eine einzig tolle Erfahrung. Ich habe ganz nette Menschen kennengelernt aus aller Herren Länder. Mit einigen bin ich heute noch im Kontakt, also man mailt sich ab und zu mal so ganz ganz unverbindlich oder ein Gast sagte, es hätte ihm so gut gefallen, er würde jetzt immer, wenn er nach Hamburg kommt, nur noch bei mir wohnen. Also das ist wirklich sehr, sehr nett. Natürlich gibt es vielleicht so 2,5 Dinge, die man besser nicht in der Wohnung lässt. Also bei mir ist das zum Beispiel der Computer, den habe ich immer dabei, oder meine Kamera. Aber darüber hinaus mache ich mir da keine Sorgen, dass da irgendwie was wegkommt. Ganz im Gegenteil, ist es wirklich so, dass die Wohnung eher immer noch ein Tick sauberer war, wenn ich wiedergekommen bin. Und meistens habe ich auch Blumen oder Pralinen oder eine kleine Karte auf dem Tisch.
Anfang Oktober wird die Schweiz ihre neue Marketingkampagne für den Winter vorstellen und zur Freude aller Zuschauer kann ich jetzt schon verraten, es werden wieder die beiden urigen Bergbauern Sebi und Paul sein, die ihr Land für den hoffentlichen Ansturm der Wintergäste vorbereiten. Es sei nur so viel verraten, sie klauen höchstamtlich alle Uhrzeiger. Denn ohne Zeiger, so die zwingende Logik, haben alle auf einmal wunderbar Zeit, sich fallen zu lassen in den Pulverschnee. Bereits jetzt sprach ich mit Thomas Fetsch von Schweiz Tourismus, was hinter der Kampagne steckt und warum jetzt auch die Schweiz, so etwa 30 Jahre nach Österreich, die Seelen der Urlauber baumeln lassen möchte.
Aus der Reisewelt.
Ein Skandal bahnt sich an. Die Schweiz, das Land weltweit, das man mit Uhren in Verbindung bringt, hat sich gerade entschieden, für die Wintersaison sämtliche Zeiger abzumontieren. Thomas Fetsch, was fällt den Schweizern da ein?
Ja, also Hintergrund von der ganzen Aktion ist, dass wir einfach sagen wollen, die Schweiz ist der Ort weltweit, wo man einfach toll entschleunigen kann. Also spannen Sie aus in der Schweiz, lassen Sie die Uhren mal weg. Auch in der Schweiz kann man das machen. Wunderbar sogar. Sondern sagen Sie einfach, nehmen Sie sich Zeit, gucken Sie sich die Landschaft an, schauen Sie nicht ständig auf die Uhr, lassen Sie sich nicht vom Tagesgeschäft den Urlaub verderben, sondern wirklich kommen Sie in die Schweiz, genießen Sie die Zeit. Das ist der Hintergrund vom Ganzen.
Hat man das Gefühl, jeder Schweizer hat mindestens 3 Uhren und ist auch sonst von der Minute und der Pünktlichkeit getrieben. Wieso kommt der Schweizer ausgerechnet dazu zu sagen, jetzt nö, Zeit interessiert uns nicht mehr?
Ja, aber das bedingt sich doch voneinander, weil das eine ist ja der Alltag, das ist die Arbeit, wo wir alle, nicht nur in der Schweiz, sondern auch hier in Deutschland, man ist ja ständig getrieben, man guckt immer auf die Uhr, wie viel habe ich jetzt schon geschafft, wie viel kann ich noch schaffen und man sehnt sich ja richtig nach der Zeit, wo man eben nicht auf die Zeit gucken muss. So. Und das geht uns in der Schweiz genauso wie in Deutschland. Und wir haben jetzt gesagt von Schweiz Tourismus, dass wir diese Sehnsucht einfach auch mittransportieren wollen, zu zeigen, in der Schweiz können Sie genau diesen Urlaub auch erleben.
Gut, kommen wir auf den Winter. Höher, schneller, weiter, immer noch dramatischer sich runterstürzen von noch schwierigeren, schwarzen Pisten. Das ist ja dann nicht das, was Sie ausdrücken wollen.
Skifahren bleibt natürlich ein wichtiges Thema in der Schweiz, das ist ja ganz klar. Also Schweiz ist das Skigebiet schlechthin, wenn man zumindest guckt, die Schneesicherheit anschaut. Es gibt kein Land in Europa, was so hoch hinausgeht mit Skipisten auch. Also Schneesicherheit und dadurch natürlich auch Skifahren ist wichtig. Aber wir wollen ja sagen, Skifahren ist nicht alles, sondern es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man den Winterurlaub verbringen kann, mit Winterwandern zum Beispiel, mit Schneeschuhen oder ohne Schneeschuhen, einfach nur mit Wanderschuhen. Da gibt es so ein tolles Wegenetz in der Schweiz, was erschlossen ist. Das wollen wir den Leuten auch präsentieren. Nicht nur dieses Skifahren, möglichst sportiv, möglichst schnell, möglichst weit, sondern wirklich die Muße, die Ruhe, die Natur.
Dann kann man daraus ja wirklich schöne Motive machen fürs Foto, man kann tolle Filme draus drehen. Aber ist die Infrastruktur vor Ort denn auch auf den ganzen Schweizer Wintersportorten darauf eingerichtet, dass jetzt Menschen kommen, die sagen, nö, also Skilift brauche ich höchstens, um mal hochzufahren und einen Jagertee zu trinken. Ansonsten bietet mir mal was, dass ich auch schön wandern kann. Sind die Orte darauf vorbereitet?
Ja, absolut. Also Sie finden wirklich in allen Schweizer Skiorten und Wintersportorten finden Sie wirklich diese gesamte Infrastruktur, was das Winterwandern anbelangt. Das sind dann so rosarote Tafeln, die einem dann den Weg weisen. So, das finden Sie flächendeckend in der Schweiz, ja.
Gut, ein Vergnügen in der Schweiz ist immer das Bahnfahren. Da geht es allerdings nicht ohne Zeiger, sondern auf die Pünktlichkeit, auch wenn die Schweiz sich rühmt, die langsamsten Schnellzüge der Welt zu haben.
Ja, das ist ja auch so. Also natürlich müssen wir auch pünktlich sein. Das ist ja ganz klar. Und das schafft man nur mit der Uhr. Das geben wir hiermit gerne mal zu. Aber auch innerhalb von dieser Pünktlichkeit kann man ja auch eine Ruhe haben. Also der Fahrplan ist vorgegeben, aber innerhalb von diesem Fahrplan, wenn man sich von Punkt A nach Punkt B bewegt, da hat man Zeit. Das ist zum Beispiel der Glacier Express, was Sie vorhin angesprochen haben mit dem langsamsten Schnellzug der Welt. Der braucht Stunden für eine relativ überschaubare Distanz, aber es geht dann halt Tunnels, es geht den Berg hoch, geht den Berg runter. Ein einmaliges Erlebnis und dafür sollen die Leute wirklich auch Zeit haben, auch wenn der Zeitplan eingehalten wird.
Und ist ja die Mutter aller Bahnträume, die Rätische Bahn, die kleine rote Bahn aus Graubünden. Da gefällt mir eine Sache besonders gut, nämlich rauf mit der Bahn und runter mit dem Schlitten.
Ja, genau. Das kann man machen zwischen Preda und Bergün. Das ist wirklich ein ganz tolles Angebot, dass Sie da mit der Bahn hochfahren auf einen Berg. Und da können Sie dann Schlitten oder einen Rodelschlitten ausleihen und Sie fahren dann mit diesem Schlitten den Berg runter. Das sind ungefähr 6 Kilometer. Und wenn Sie unten angelangt sind, dann können Sie wieder die Bahn nehmen, wieder hochfahren und das können Sie im Prinzip den ganzen Tag lang machen. Das ist wirklich sehr, sehr spaßig auf insgesamt 6 Kilometern.
Ist es eigentlich so gewesen, dass die Schweizer als ganz kreativ zusammenhockten, um jetzt diese Entschleunigung des Winters voranzutreiben, dass sie damit auch ihre eigenen Psyche ein bisschen beruhigt haben nach dem doch etwas dramatischen Sommer von den Gästezahlen her?
Naja, so eine Kampagne, die fängt ja natürlich schon viel früher an. Also da haben wir jetzt ja nicht im Sommer angefangen, uns zu überlegen, was können wir jetzt im Winter machen. Es ist leider Tatsache so, dass wir in der Schweiz jetzt nicht den besten Sommer erlebt haben. Was
lieb umschrieben.
Ja, so sind wir halt. Ja, also einerseits Logiernächte, da können wir nicht drumherum reden, ist so. Da haben wir leider ein sattes Minus eingefahren aus allen EU-Staaten. Da war einfach die Währungssituation ist momentan für uns sehr, sehr schwierig. Dazu kam dann noch Wetterpech dazu. So, es ist momentan, zumindest war der Sommer nicht optimal verlaufen.
Also hofft man jetzt, dass der Winter sein weißes, leise rieselndes Gewand über die völlig entspannten, auch vor den Schweizer Preisen, völlig entspannten Urlauber breitet.
Ja, das brauchen wir nicht so hoffen, dem wird so sein. Natürlich, es wird, der Winter kommt, es wird ein toller Winter, davon bin ich überzeugt. Schneereicher Winter auch, wie gesagt, wir haben die höchsten Berge in ganz Europa. Schnee ist sicher. Von daher, dass diese Saison klappt, da bin ich eigentlich wirklich allerbeste Dinge.
So, das war's für heute mit dem Reiseradio in seiner Collection Nummer 113. Es gäbe ja so viele Themen noch, vor allem der unterhaltsamen Natur. Morgens werden sie uns ja immer so schön aufbereitet von Newslettern, wie zum Beispiel Reise vor 9 für die Touristikprofis oder auch Media für uns Journalisten. Da weiß man dann doch schnell, was passiert ist. Aber da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, und zwar sind das die Bestklicks des Vortages. Achten Sie mal drauf. Fast immer gehören Sie zum boulevardesken Bereich. Da können die Top-Manager irgendwo tolle Interviews geben. Geklickt wird auf eine Meldung eines verglasten Hotelklos in Manhattan, aus dem man zwar eine wunderbare Sicht auf die Stadt hat, aber leider filmisch natürlich belegt, auch auf dem Präsentierteller hockt für die Voyeure von außen. Shit happens. In diesem Sinne eine schöne Woche, wo und wann immer Sie das Reiseradio auch hören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.